haben die mich natürlich im Gefängnis in die Küche verfrachtet, wo ich natürlich auch mit den härtesten Jungs aus Hamburg zusammensaß.
Kanntest du einige von denen schon zuvor?
Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, einige Zuhälter, einige Jungs, darunter auch ein guter Kumpel Amir, der hat mir dort auf Station den Rücken freigehalten, weil im Gefängnis passiert das immer.
Au! Zwischen Blendern und Lügnern, echten Unternehmern und Protzen. Stalkern, die nur schnell reich werden wollen, Tag und Nacht hetzen. Hell und dunkel, Schein und Sein, ein Spiel, das keiner gewinnt. Doch die Wahrheit versteckt sich tief zwischen den Zeilen, ganz bestimmt provokant, ehrlich und geschönt, kein Filter, kein Versteckspiel. Hier geht's um das echte Leben, nicht um den schnellen Deal. Bist du bereit, wirklich zu hören, was keiner so sagt? Jetzt wird geredet, kein Bullshit, Josh und Lutz am Start. Ah!
Da sind wir auch schon. Herzlich willkommen. Ich bin Josh und mir gegenüber sitzt Christian Lutz Schönberger. Für mich und euch einfach nur Lutz. Wer seinen Namen googelt, landet im Netz bei Betrug, U-Haft und Skandalen. Manche sagen, einmal Betrüger, immer Betrüger. Aber das Unternehmerleben ist nun mal kein Lehrbuch, es ist ein Minenfeld. Und manchmal reichen ein paar Fehlentscheidungen, um alles einstürzen zu lassen. Was viele nicht wissen, Lutz ist heute gefragter denn je, gerade dann, wenn's richtig brennt. Wenn Online-Shops kippen, Kampagnen ins Leere laufen oder Krisen alles blockieren, dann ruft so manch einer bei Lutz an. Und in den ersten Folgen unseres gemeinsamen Podcasts geht's um genau das. Wer ist dieser Typ? Was hat er erlebt? Und warum steht er immer wieder auf, wenn andere längst gefallen sind? Falls sich nun jemand fragt, warum ich mit ihm am Mikrofon sitze, weil ich ihn seit 15 Jahren kenne, in seiner Nähe wohne und weil ich endlich öffentlich herausfinden will, was das eigentlich für ein verdammter Vogel ist. Jetzt habe ich aber auch genug geredet und will direkt zur Sache kommen. Lutz, was war der erste Gedanke, der dir durch den Kopf ging, als sich die Zellentür zum ersten Mal hinter dir schloss und du völlig allein für dich im Raum standest? Erinnerst du dich an den ersten Moment, als dir klar wurde, das passiert wirklich, das ist echt?
Also, die erste Verhaftung war Anfang 2016. Ich wurde damals in die Untersuchungshaftanstalt in Hamburg-Dammtor gebracht, das wohl mit Abstand schlimmste Gefängnis in Deutschland, weil bei uns die Piraten von Somalia inhaftiert waren, Mörder, Vergewaltiger. Ich kam auch auf einen Flur, wo relativ gefährliche Jungs unterwegs waren, aufgrund meines Champagnerhandels und meiner Lieferungen in Etablissements in allen Bereichen, habe ich auch ziemlich schnell Rückendeckung gehabt und dachte mir, okay, hier kann mir schon nichts passieren. Wenn du auf den Pausenhof dort gehst, du hast eine Stunde am Tag, wo du in die Öffentlichkeit oder nach draußen darfst, auf den sogenannten Hofgang, und dann triffst du irgendwie 4, 5 Leute, von denen du denkst, die gehören hier niemals her. Die haben hier in Untersuchungshaft nichts verloren. Das sind Top-Gastronomen aus Hamburg. Das sind Kunden, die ich beliefert habe zum Teil. Zuhälter, Leute von gewissen Motorradclubs. Und die sagen, hey Schöni, was machst du denn hier? Du achtest doch immer darauf, dass du hier nicht landest. Und als ich dann das erste Mal in meiner richtigen Zelle war, kahle Wände von 1910, 1930 erbaut, Wasser läuft da ein bisschen durch die Fassade, 20 Mal 50 Zentimeter Fenster, gefühlt gar kein Fenster. Dann sitzt du da und denkst dir schon, ah, morgen bin ich wieder hier raus. Der Anwalt hat es mir versprochen. Die Realität sah dann ein bisschen anders aus. Ich war 5,5 Monate am Stück in Untersuchungshaft. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, kein Mensch auf der ganzen Welt wird jemals mit mir reden. Es war ziemlich, ziemlich dunkel um mich herum. Du hast ein- oder zweimal die Woche bekommst du Post. Das bedeutet, kriegst du Post zugeschickt. Die wird dir erst ein oder zwei, drei, vier Tage später übergeben.
Wird die vorher gelesen?
Die wird, wenn du neu in Untersuchungshaft kommst und LKA, das heißt Beobachtung vom Landeskriminalamt hast, was ich auch hatte. Es gab eine Soko Schönberger in diesem Fall. Das heißt, dass deine Besuche überwacht werden, wenn deine Eltern dich besuchen kommen, wenn deine Freundin dich besuchen kommt. Du hast nur zweimal im Monat Besuch. Der Besuch ist immer nur eine halbe Stunde. Und das wird alles vom LKA, vom Landeskriminalamt, dann auch überwacht. Und ich dachte, ich komme nie in Untersuchungshaft, weil ich dachte, ich bin in Hamburg, ich bewege mich öffentlich, ich bin Social-Media-Fetischist, leide unter chronischer Profilneurose, dass mir das Thema Fluchtgefahr niemals angedichtet werden kann. Es kam aber anders. Man hat mir aufgrund meiner undurchsichtigen Geschäfte, weil ich rede nicht viel über meine Geschäfte, sondern
da reden wir ja noch drüber.
Sondern ich mache immer einfach, war für die Staatsanwaltschaft nicht so ganz klar, was mache ich nicht, wen kenne ich, mit wem habe ich zu tun, bin ich nur ein Strohmann gewesen, weil wie konnte ein 22-Jähriger so früh Millionen bewegen, das war alles nicht so klar und ehrlich gesagt, die ersten Tage habe ich mir echt in die Hose gemacht. Damals gab es in Hamburg einen sogenannten Rockerkrieg zwischen den Mongols und Hells Angels. Da war nachts an den Zellenmauern, Gefängnismauern Randale. Da wurde geschossen in Hamburg. Das war wie im Film. Und die Jungs oder ein Teil der Jungs waren bei mir auf der Station. Ich habe dort auch einen Gefängnisjob ausgeübt, dadurch, dass ich in meiner Vita drin stehen hatte, dass ich in der Küche gearbeitet habe, haben die mich natürlich im Gefängnis in die Küche verfrachtet, wo ich natürlich auch mit den härtesten Jungs aus Hamburg zusammensaß.
Kanntest du einige von denen schon zuvor?
Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, einige Zuhälter, einige Jungs, darunter auch ein guter Kumpel Amir, der hat mir dort auf Station den Rücken freigehalten, weil im Gefängnis passiert das immer, dass andere Gefangenen kommen und gerade Leute, die ein bisschen Geld haben oder wegen Kapital, wegen Wirtschaftsverbrechen sitzen, versucht man dann so ein bisschen dort was abzugreifen, eventuell einen Anwaltskontakt zu kriegen, Geld abzugreifen, Erpressung, Schutzgeld, es spielt alles eine Rolle im Gefängnis. Aber die Jungs vom Kiez, die haben mich schon...
Also das ist so, dass sich dort keiner zur Ruhe setzt für die Phase, in der er in der Haft
Nein,
ist oder in der Urhaft ist. Da geht's weiter.
Im Gefängnis geht es erst richtig los. Die Leute, die halbkriminell sind, werden im Gefängnis erst richtig kriminalisiert.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was hast du in der Urhaft verloren und was hast du dort gelernt, das du bisher nie öffentlich gesagt hast?
Soll ich ganz, ganz ehrlich sein?
Deswegen sitzen wir hier.
Ich habe endlich mal Ruhe gelernt. Ich war das erste Mal frei in meinem Leben im Gefängnis. Das heißt, ich habe das erste Mal in meinem Leben Freiheit gefühlt im Gefängnis. Das bedeutet, wir sind draußen an gewisse Systeme gebunden. Als Unternehmer hast du immer den Finanzamt im Rücken oder das Finanzamt im Rücken, was unser engster Partner ist und Verbündeter sein sollte, ist aber im Nachhinein unser größter Feind. Dann haben wir die Krankenkassen im Rücken. Wir haben Angestellte, die uns morgens um 7 Uhr mitteilen, dass die Kinder krank sind. Wir haben Eltern, die wollen immer was von uns. Wir haben Geschwister, die immer irgendwas haben. Im Gefängnis hast du niemand. Du denkst vielleicht, du hast jemanden. Aber im Gefängnis hast du außer deinen Fernseher und deine Bücher, die du am Anfang hast, und deine Gefängnisakte, deine Strafakte, hast du eigentlich gar nichts. Und das vermittelt irgendwie so ein gewisses Gefühl, wenn man wie ich 17, 18 Stunden gearbeitet hat und nur zum Schlafen nach Hause ist oder teilweise im Büro gewohnt hat, vermittelt das so ein gewisses Gefühl von Freiheit. Wenn ich mal ein Buch schreiben würde, würde das auch heißen, ich war endlich in Freiheit.
Okay, verstehe. Interessant. Was war der schäbigste Gedanke, den du in der Zelle hattest?
Der schäbigste Gedanke in der Zelle war eigentlich, dass ich dachte, wie fühlt sich meine Mutter? wie fühlt sich meine Mutter jetzt, weil meine Mutter diese viele tausenden Pakete verpackt hat. Viele wissen gar nicht, dass der Ursprung meiner Unternehmen oder alles, was ich aufgebaut habe, ist mein strenges Elternhaus. Ich durfte mir nicht aussuchen, was ich als Ausbildungsjob machen konnte. Bei uns hieß es, du wirst Bäcker, du wirst Schlosser oder gehst in die Küche lernen. Da hat der Opa und der Papa entschieden, das und das lernen zu, such dir was aus von den drei. Und dann hast du ein halbes Jahr später die Lehre angefangen. Da gab es nicht, oh, gelber Schein, krank machen oder so. Das gibt es in unserer Welt nicht. Wir sind leistungsbezogen aufgewachsen. Und gerade deswegen, weil meine Mutter über 4-5 Jahre die Pakete verpackt hat und viele tausende Pakete täglich verschickt hat, war es natürlich so ein bisschen, hast du jetzt deine Familie, deine Partnerin oder deine Freundin mit reingezogen? Und deswegen war das so der schäbigste Moment. Es ging nie um mich selbst oder so. Es ging immer nur darum, oh, was denken die da draußen jetzt?
Das war eins der unangenehmsten Gefühle, die du in
dem Moment hattest. Das war so der Moment, wo ich sagte so, okay, ich muss auch sagen, es war manchmal sogar cool da drin, dass, oh, jetzt bist du einer von den Großen, hast das vielleicht mitgemacht. Aber ich habe immer gesagt, jeder Tag, wo ein Ermittlungsverfahren gegen einen läuft, ist ein Tag zu viel. Ich habe mich sehr geschämt dafür. Aber mittlerweile leben wir in einem Deutschland, das multistrukturell kontrolliert wird und es kann jeden treffen. Es kann jeden treffen, dass Strafverfahren kommen. Es kann nicht jeder anzeigen. Wir leben alle in der Öffentlichkeit, egal ob du in der Öffentlichkeit leben willst oder nicht. Jeder, der etwas erreicht, lebt automatisch in der Öffentlichkeit, weil das Internet dir heutzutage zu jedem Menschen alle Daten ausspuckt. Und für mich war das, ich habe mich geschämt, ich habe mich aber nicht für mich selbst geschämt, sondern ich habe mich dafür geschämt, dass meine Mutter, die wirklich jahrelang mit ihren Freundinnen, Bekannten, Schulfreunde teilweise, auch meine Schulfreundin, die das mit mir aufgebaut hat, alles, dass die dadurch in Misskritik und geraten sind und dafür diskreditiert werden. Das war für mich schlimm.
Konnte man dich während der U-Haft besuchen? War sie dich besuchen?
Ja, meine Mutter war die ersten 4-5 Male besuchen. Dann standen schon die Gerichtstermine an. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will nicht mehr, dass man mich besucht. Ich will diese Ruhe haben. Ich bin, seitdem ich 7-8 Jahre alt und Fußball gespielt habe, ich wurde immer ein bisschen gemobbt wegen meinen Zähnen und alles und so. Ich habe immer so ein bisschen Beobachtung von allen Menschen gehabt irgendwie. Wenn ich mal was Cooles gemacht habe, der guck mal, was der Schönberger wieder gemacht hat. Das ist heute immer noch so. Und daher, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Ruhe im Gefängnis genossen.
Okay, da komme ich auf die andere Frage bei dem Stichpunkt Ruhe. Du wirkst ja jetzt ruhig und abgeklärt, wenn du darüber redest. Aber ich denke, wir alle wollen wissen, was es wirklich mit dir gemacht hat.
Was hat es wirklich mit mir gemacht? Ich sage dir ganz ehrlich, ich denke heute immer noch, morgen kommen die zu mir nach Hause. Weil heutzutage kannst du...
Gibt es Gründe? Also gibt es einen Grund dafür, dass du damit rechnest? Oder ist es einfach nur, weil du die Erfahrung gemacht
hast? Es ist ganz einfach. Das deutsche Justizsystem funktioniert nicht mehr. Wir haben zwar gute Gesetze, aber wir haben keinen Apparat mehr, der diese Gesetze kontrolliert, der die Ausführung der Gesetze nicht mehr kontrolliert. Dass jemand wie ich, der immer in Hamburg unterwegs war, der omnipräsent in Medien, Social Media... Ich muss schon sagen, das war früher geisteskrank. Ich habe mich auch, ich habe mein Frühstück gepostet, ich habe mein Mittagessen gepostet. Ich war jeden Tag im gleichen Restaurant in Hamburg. Wenn man mich verhaften wollen würde, man wüsste immer, wo man mich trifft. Ich habe ein Büro an der Alster gehabt, ich habe auch gebrotzt, ich habe dicke Uhren, mein Fahrrad, eine dicke Karre gehabt. Wenn man mich verhaften wollte, man bräuchte 5 Minuten, man wüsste, wo ich bin.
Okay, aber ohne Grund verhaftet man ja keinen.
Ja, es ist aber so, dass man heutzutage in Deutschland in einer gewissen Neidgesellschaft lebt. In Amerika, wenn Michael Jordan den nächsten Titel holt, dann klatschen die Nachbarn. In Deutschland ist es so, da stechen sie dir die Reifen ab. Und ich habe damals mit Groupon sehr riskante Deals gespielt. Die ersten 21 Deals sind sauber gelaufen und über Nacht haben wir einfach die falsche Entscheidung getroffen. Und Zivilrecht und Strafrecht, dazwischen gibt es kaum noch Kluft. Das bedeutet, wenn dir jemand was Schlechtes will, zeigt er dich an, erzählt eine Geschichte. Wenn es einen Anhaltspunkt dazu gibt, hast du ein laufendes Ermittlungsverfahren.
Du bist da leitgeprüft und das ist ja nochmal ein spezielles Thema mit Groupon. Also wir werden ja auf die Gründe eingehen, die mit der Urhaft zu tun haben. Gab es einen Moment in der Urhaft, in dem du gespürt hast, jetzt hast du gar keine Kontrolle mehr über nichts?
Den Moment hatte ich die erste Woche, bis mein Anwalt, Rechtsanwalt Kemal Su in Hamburg, entschieden hat, du, lass uns mal noch einen Anwalt dazu holen. Ich bin zwar gut vernetzt, aber weißt du, hol mal noch einen Erfahrenen dazu. Da muss ich auch Herrn Norbert John danken, der sich auch meines Verfahrens angenommen hat. Der hat die Akte nicht gesichtet, hat gesagt, Herr Schönberger, ich kenne dich von draußen, du hast den ganzen Kiez beliefert, meine Jungs haben mich sowieso wegen dir angesprochen.
Wer sind meine Jungs?
Das sind halt die ganzen Etablissements auf der Meile. In Hamburg hat das eine sehr, sehr große Bedeutung, wenn man auf dem Kiez die Läden beliefert. In Berlin gibt es einen Kiez, aber bei uns heißt das Rotlicht. Das bedeutet, wir haben die ganzen Bordelle bei uns, wir haben das Nightlife, wir haben die ganzen Diskotheken. Ich habe gut 60-70% mit Startwings jeden Tag beliefert. Meine Mutter hat sogar das H1 persönlich beliefert. Das heißt, einen langjährigen Geschäftspartner von uns.
Das H1, für die, die nicht
wissen? Das ist so Hamburgs bester Club. Da hat David Guetta aufgelegt, die Backstreet Boys kommen da vorbei. Snoop Dogg war dort, hat dort seine Sessions gemacht. Und deswegen ist es so, dass man immer gesagt hat, so, was ist jetzt schlecht, was ist jetzt gut? Und deswegen muss ich einfach sagen, ich hätte eine Aussage machen können beim Haftrichter. Das bedeutet, wenn man in Deutschland verhaftet wird, muss man innerhalb von 24 Stunden bei einem Haftrichter vorgeführt werden. Ich hatte morgens die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe die Leute betrogen und abgefuckt. Dann hätte ich ein Geständnis gemacht, das heißt auf Juristendeutsch eine Einlassung, was dazu geführt hätte, dass die Akte geschlossen worden wäre, in ein paar Monaten eine Gerichtsverhandlung gewesen wäre und ich wäre an dem Morgen wieder raus. Aber laut Aktenlage habe ich gar keinen betrogen. Das stand auch bis heute nie zur Debatte. Es gab auch bis heute nie ein Geständnis von mir, weil es einfach keins geben könnte. Ich könnte gar nicht zugeben, dass ich jemanden betrogen habe, weil es auch keinen Vorsatz gab. Das bedeutet, ich war nie finanziell in der Notlage, um jemanden zu betrügen.
Ja, das ist ja ein ganz spezieller Punkt. Da kommen wir später nochmal drauf rein. Im Moment, glaube ich, ist es total spannend zu erfahren, wie es so in der Urhaft läuft, wo man aus unternehmerischen Gründen reingekommen ist. Was war das Erniedrigendste, das du während deiner Urhaft erlebt hast?
Oh, das
Weil bis dahin ging es dir ja ganz gut, soweit ich weiß.
Es ist Auslegungssache. Wenn man natürlich psychisch labil ist, ist eine Untersuchungshaft natürlich tödlich. Das Erniedrigendste, was ich erlebt habe, das sind natürlich so, wenn du telefonierst, auf einmal klack, die Telefonzeit ist vorbei. Morgens, wenn du in der Küche im Dammtor, also im Gefängnis Holzenklasse in Hamburg landest, dort herrscht natürlich ein sehr diktatorischer, rechtsradikaler Ton. Das bedeutet, hinter den Gefängnismauern geht es auch stark rechtsradikal zu. Und für mich war das persönlich für mich nicht erniedrigend, aber für meine Mitgefangenen war das erniedrigend. Dass, obwohl wir in Deutschland in einem multikulturellen Land leben, dass hinter Gefängnismauern doch noch rechtsradikale Diktatur herrscht.
Woran machst du das fest von den?
Mit dem Umgang mit den Gefangenen. Das bedeutet, mich persönlich hat man immer gut behandelt. Ich bin Deutscher, ich bin Wirtschaftsverbrecher in Anführungsstrichen. Es war den Gefangenen oder den Wärtern auch ziemlich schnell klar, dass ich für das, was mir vorgeworfen wird, nicht verurteilt werde. Was ja auch schlussendlich so passiert ist, weil die Akte ziemlich dünn war und als die Gefängniswärter bekommen immer einen Bruchteil der Akte mit auf die Station. Damit sie wissen, mit wem die es zu tun haben, und meinen Stationsbediensteten, also die auf uns aufpassen im Gefängnis, denen war ziemlich schnell klar, okay, das war jetzt nicht so der Autonormalbetrüger. Bei mir waren Leute, wo dann auf Station, wo dann die Frau erzählt hat, nach 14 Jahren Ehe, 5 Kindern, oh, mein Mann hat mich verprügelt. Der arme Mann, der war 3-4 Monate in Untersuchungshaft, hat dort geweint, war beim Psychologen, hat sich selbst was angetan. Später ist rausgekommen, dass die Frau vom Laber verprügelt worden ist und nicht von ihm, von dem Mann, also von ihrem Ehemann. Und es gibt ein Drittel der Schicksale, die in Untersuchungshaft sind, wo man dann sagen muss, das ist erniedrigend für mich selbst, dass ich in diesem Umfeld bin. Aber ich selber, ich habe durch mein Mobbing in der Kindheit, ich bin schon immer sehr, sehr straight, ich bin Hardliner, ich bin nicht sehr oft emotional. Bei meiner Oma, bei meiner Mutter bin ich emotional oder zu Hause in den vier Wänden, aber draußen werde ich niemals Emotionen zulassen, weil das oft als Schwäche ausgelegt wird. Und ich habe gelernt, dass ich mit meinen Ellbogen durchs Leben gehen muss und mir auch nichts mehr gefallen lasse. Mich hat es in Untersuchungshaft gebracht, weil ich mir habe alles gefallen lassen und weil ich zugehört habe und nicht gehandelt habe.
Verstehe. Darauf kommen wir noch später zu sprechen, weil dein Werdegang ist auch sehr wichtig, den nachvollziehen zu können, weil das hat ja auch viel mit dir gemacht. Wann hast du oder wen hast du in der Zeit am meisten vermisst und warum in der U-Haft?
Ich habe in der Untersuchungshaft eigentlich meine Mutter und meine Großmutter vermisst, meine Geschwister natürlich auch, aber bei mir ist es so, seit meinem 18. Lebensjahr bin ich nur am Arbeiten. Und ich mache immer so ziemlich alles mit mir selbst aus. Ich bin schon so ein Eigenbrötler und stehe auch immer für mich selbst ein bei meinen Gerichtsverfahren. Ich habe insgesamt 18 große Verfahren gehabt, war noch nie meine Mutter. Meine Mutter wurde auch noch nie als Zeuge geladen. Meine Mitarbeiter wurden nie als Zeuge geladen. Bei mir ist das so, mein Wort ist das Richtige, wenn ich dafür bezahle. Und ich hafte auch für meine große Klappe. Das bedeutet, wenn ich A sage, obwohl es B ist, dann hafte ich auch für mein A, auch wenn es B ist.
Apropos Mitarbeiter, du bist von heute auf morgen in U-Haft gekommen. Was macht man dann mit dem Unternehmen?
Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Es ist von heute auf morgen keiner mehr da gewesen. Ich habe ja schon 2012, lange vor meiner U-Haft, die erste Razzia gehabt. Das bedeutet, die Polizei, ich bin ja erst mit 30 in Untersuchungshaft gekommen. Die Polizei war 5-6 Jahre an mir dran, hat nichts gefunden. Die haben mich observiert. Es gab Soko Schönberger, die waren bei mir im Büro, die waren im Lager. Sie behaupten auf der anderen Seite, ich habe noch nie ein Paket verschickt, haben aber bei mir für 100.000 Euro Ware konfisziert. Das heißt, diese ganze Chose um mich, dieser Mythos, der steht immer in kompletten konträren Widerspruch. Das bedeutet, meine Mitarbeiter, die haben manchmal sich selbst nicht mehr geglaubt. Meine Mutter hat mit 15 Mitarbeitern im Lager Pakete gepackt. Und das Urwitzige ist, wir haben ja nicht nur meine Pakete verpackt. Wir haben für viele Höhle der Löwen-Startups, für das Startup Foodist zum Beispiel, die ja mit Ankerkraut und so gearbeitet haben.
Fulfillment gemacht.
Wir haben Fulfillment für viele andere Unternehmen gemacht. Deswegen diese...
Hast du da große Sorge gehabt, dass dein Unternehmen dann abschmiert? Weil das ist ja deine Existenz.
Meine Unternehmen waren immer während den Zeiten, wo ich in U-Haft war, auf Hold. Aber aufgrund meines finanziellen Backgrounds bin ich rausgekommen und konnte immer wieder starten, weil ich hatte nie Probleme mit dem Finanzamt. Ich hatte auch nie Probleme mit Krankenkassen oder so, sondern ich habe die Sachen immer bezahlt. Das hat aber war nicht mir geschuldet, sondern einfach den Umstand geschuldet. Als ich als Unternehmer angefangen bin, war ich 20, 22, dich nimmt da keiner ernst. Du kommst um die Ecke, willst irgendwelche Warenposten für 100, 200, 300.000 Euro kaufen, da musst du immer Vorkasse bezahlen.
Ja, Stichwort nicht ernst genommen zu werden, jetzt bist du ja nicht gerade der Schlägertyp, wenn man dich so sieht. Wie war das Miteinander mit den anderen Insassen? Hast du dich abgegrenzt oder angepasst? Eben bist du ja ein bisschen drauf eingegangen.
Oh, die Jungs vom Milieu in Hamburg, unter anderem vom Motorradclub.
Die wussten sofort, da kommt der...
Die wussten, Luzi kommt hier, der bringt uns immer Champagner. Die wussten, das ist unser Mann, den nehmen wir hier in Schutz. Mein Kumpel Amir hat in der ersten Untersuchungshaft gut auf mich aufgepasst. Bei der zweiten war es mein Kumpel David Tekic, der Judo-Weltmeister, also der Judo-Meister, der da auf mich aufgepasst hat, oder der Rapper MO33. Viele wussten, dass ich mit Senat Gashi, das ist einer meiner besten Kumpels ist, dass ich da schon die ganze albanische Community in meinem Rücken habe. Also mit mir hat sich im Gefängnis eigentlich keiner angelegt, außer es hat eine kurdische Großfamilie einmal versucht, Den musste ich auch umklatschen, um es auf gut Deutsch zu sagen.
Was heißt das?
Das ist mein einziges Strafverfahren im Leben, wo ich sagen würde, okay, da habe ich echt mal Scheiße gebaut. Da habe ich mir den Hut anzuziehen, den habe ich einfach geschlagen. Weil in Untersuchungshaft kommt dir jemand vor die Nase, heißt es, entweder haust du ihn um oder er zieht ein Messer, eine Rasierklinge oder sonst was. Bei mir wurde jede Woche in Untersuchungshaft 1 bis 2 Leute abgestochen. Wir reden hier vom schlimmsten Untersuchungsgefängnis in Deutschland. Und für Normalsterbliche, die nicht hart sind, ist das schlimm. Ich habe gelernt, vom Elternhaus hart zu sein. Mein Großvater und mein Vater sind mit 15, 16 und 17 gestorben. Wir mussten uns mit Mutti alleine durchkämpfen, weil der Papierkram noch nicht geklärt war. Ich weiß, wie das ist, hart zu sein.
Bist du da auch härter geworden?
Nein, gar nicht. Ich war vorher schon hart. Ich bin vorher schon immer an die Grenze gegangen. Ich habe vorher mit dem Rotlicht zu tun gehabt. Und wenn du als Unternehmer, der in Hamburg mit Sport, Champagner und Kultur zu tun hat, du kommst an Prostitution, Rotlicht, Drogen, kommst du nicht vorbei. Mhm. Das ist in Hamburg, es liegt Hamburg in der DNA.
Würdest du sagen, dass so gut wie jeder Unternehmer in irgendeiner Art und Weise mit dem Milieu in Anführungsstrichen in Berührung kommt?
In Hamburg schnell. In anderen Städten oder Großstädten denke ich nicht. Mhm. Wir haben hier in Hamburg eine Ausnahmesituation vor dem Hintergrund dieses ausgeprägten Hang zur Prostitution. Sehr, sehr viele Studenten machen das nebenbei. Prostitution ist in Hamburg ein ganz, ganz großes Thema. Man sagt ja nicht umsonst die sündigste Meile der Welt. Und wenn man natürlich, wie ich, Spirituosenhändler Nummer 1 ist, dann kaufen die Leute halt bei dir Alkohol. Die Jungs kommen vorbei mit einem Batzen 500er, zahlen ihre Rechnungen. Du gibst denen zwar die Rechnung, ob die die einreichen, weißt du halt nicht. Und deswegen ist das
wie
halt
eine Zwischenwelt, das Ganze.
Das ist halt wie so eine gefährliche Dunkelwelt. Wie gesagt, ich habe mir meinen Respekt dort erarbeitet. Ich habe zuverlässig immer geliefert. Habe bis heute den Segen, alles in Hamburg machen zu können. In Berlin war das anders. In Berlin wurde ich eine Zeit lang, wollte man mich unter Druck setzen. Das hat sich dann aber auch geklärt, weil die Jungs, die dort schwer und gefährlich waren, gerade die libanesische Mafia, die das Getränkegeschäft dort kontrolliert hat, die haben später selbst bei mir eingekauft. Von daher hat sich das eine mit dem anderen. Ich bin immer cool zu jedem. Ich war im Gefängnis von A bis Z zu allen Gefangenen gleich. Die Vergewaltiger wurden separiert. Das heißt, diese kamen erst gar nicht an uns ran. Aber die für mich ist, klingt jetzt ein bisschen primitiv, was ich sage, wenn jemand einen mit Messer abgestochen hat, der bei uns auf dem Flur war. Ich wusste nie, was in den Akten steht dort. Für mich, ich habe von Anfang, das mache ich auch heute noch, für mich ist die Putzfrau gleichgestellt wie mit dem Unternehmer. Für mich ist jeder Mensch gleich. Ich möchte auch von jedem Menschen neutral behandelt werden und deswegen war ich auch immer zu allen gleich, bis auf den kurdischen Jungen, der von einer sehr bekannten Hamburger kurdischen Familie kommt. Der dachte, er kann hier sich bei mir durchschnorren. Ich habe natürlich dadurch, dass ich nicht ganz arm bin, im Gefängnis ein paar Leuten mit Kochgruppen gemacht, die haben zusammen eingekauft und so. Und das kann dann halt schnell mal ausarten, dass jemand denkt, er kann da jemanden ausnutzen. Und der dachte dann, er kann mich festmachen. Ja, und dann hat es halt einfach geknallt. Meistens wird das unter sich geklärt, aber bei mir gibt es nicht unter sich. Ich lasse es knallen, egal wo es ist, wann es ist und was passiert.
Man sagt ja, dass man im Gefängnis, in der Haft nicht resozialisiert wird, sondern erst recht kriminalisiert. Wie siehst du das bei dir?
Boah, bei mir ist das so, ich fahre immer den gleichen Schuh. Seitdem ich die erste Hausdurchsuchung hatte, wusste ich, ab jetzt kann immer alles passieren. Ab jetzt bist du auf der Liste. Ab jetzt können sie dich holen, ob sie dich für Champagner holen, ob sie dich für eine rote Fußgängerampel holen. Und Resozialisierung gibt's nicht. Der Begriff Resozialisierung findet in Deutschland nicht statt. Den sollte man eigentlich aus dem Gesetzestext löschen. Ich wurde schlussendlich für Onlinehandel verurteilt und man hat mich einfach nach der Untersuchungshaft in einen Lehrgang geschickt, um Onlinehandel zu lernen. Obwohl ich in Deutschland schon ein durchaus Fähiger bin, was auch in meinen Unterlagen attestiert ist. dass ich über 15 Jahre meinen Lebensunterhalt mit Onlinehandelberatung als Werbeagentur, nicht als eigener Onlinehändler, sondern ich habe anderen Leuten gezeigt, wie funktioniert der Onlinehandel und habe damit Millionen verdient. Und dieses System Justiz funktioniert in Deutschland einfach nicht.
Das sind schon ganz klare, harte Aussagen, die du da triffst, dem der Justiz gegenüber, den Haftbedingungen gegenüber. Das kannst du auch so vertreten, da stehst du auch
ja, dahinter. Ich stehe da komplett dahinter. Es gibt natürlich für viele Leute, man muss aber auch ganz klar sagen, Staatsanwälte, Richter und Justizbeamte können dafür nichts. Das ist ja ein Systemfehler. Man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Und gerade in Hamburg, die Justizsenatorin kann kaum gerade auslaufen. Die ist komplett blind. Dann kommt sie auch noch von den Grünen. Das heißt, hat die juristisch gar keine Erfahrung, ist auch keine richtige Juristin. Und so eine dann an so eine Position zu setzen, ist ja schon fast grob fahrlässig. Aber weil man sich in Deutschland mit den Grünen verständigen muss, hat man natürlich eine junge Abgeordnete oder sind auf diesen Platz gesetzt. Und ich war mit sehr, sehr vielen Gefangenen auf Station, denen ich eine Haftbeschwerde geschrieben habe oder denen erklärt habe, hey, ihr müsst eine Meldeadresse haben, dann könnt ihr wieder raus. Das heißt, ein Großteil der Gefangenen sitzen eigentlich nur in Untersuchungshaft, weil es heißt, ohne festen Wohnsitz wird die Untersuchungshaft beantragt. Das bedeutet, man würde sich Ressourcen sparen. Das komplette Justizgefüge funktioniert gar nicht. Ich als Deutscher mit einem halbwegs anständigen IQ kann das auch ganz gut beurteilen. Ich war insgesamt dreimal in Untersuchungshaft. Meine Verfahren wurden über 12 Jahre lang verschleppt. Am Ende gab es einen stillen Deal, dem ich nur zugestimmt habe, weil es die Möglichkeit gab, alles, was es bei mir in der Vergangenheit gab, in einen Topf zu packen und schlussendlich den Sack zuzumachen. Am Ende spielt es gar keine Rolle, ob ich verurteilt bin oder nicht. Ich habe eine saubere Schufa, ich habe saubere Kreditreformauskünften, ich habe eine Sparkasse Platin-Card, ich wohne jetzt in Belgien, wo man meine Vorgeschichte auch stark verurteilt hat am Anfang. Und ich lebe auch in Belgien, weil Ostbelgien ist Deutschland in geil. Man kann hier ruhig leben. Die Kinder, das ist selbstverständlich, jedes Kind hat automatisch einen Kindergartenplatz. Jedes Kind hat automatisch einen Schulplatz. Außerschulische Betreuung ist alles, was man in Deutschland für selbstverständlich erachtet, ist hier automatisiert. Das heißt, man muss gar nicht darauf achten, ob gewisse Dinge funktionieren. Nein, sie funktionieren einfach. Und man lässt auch in Belgien, auch von der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft hat, als ich hierher gezogen bin, automatisiert gegen mich ermittelt. Man hat mit mir ein bisschen hin und her geschrieben, zack, war die Sache vom Tisch. Man redet miteinander. In Deutschland redet man nicht miteinander. Warum hat man mich in Untersuchungshaft genommen? Man hat mich in Untersuchungshaft genommen, weil man weiß, okay, das ist ein mutmaßlicher Wirtschaftsverbrecher, den müssen wir den Zugang zu seinem Computer wegnehmen. Dann haben wir eine Chance. Was viele gar nicht wissen ist, der erste Schritt, den ein Staatsanwalt in Deutschland machen muss, bedeutet, für und nicht gegen den Beschuldigten zu ermitteln. Das wissen ja viele gar nicht. Und genauso habe ich bei meiner ersten Gerichtsverhandlung argumentiert, ja, was ist passiert? Die Richterin hat innerhalb von 2-3 Stunden festgestellt, hier liegt doch gar kein Tatverdacht vor. Wie kann denn das sein, dass ein Staatsanwalt bei DHL anfragt und sagt, ja, hat der Beschuldigte dort Pakete verschickt? DHL hat gesagt, nee, Herr Schönberger, den kennen wir gar nicht. Ja, aber die haben natürlich nicht beim Deutschen Paketdienst, DPD, nachgefragt, die haben nicht bei UPS nachgefragt, die haben nicht bei GLS nachgefragt. Und daher ist man einfach davon ausgegangen, dass ich keine Pakete verschickt habe. Das ist ein ganz einfacher Tobak. Die Staatsanwältin, die hat sich so blamiert, die ist rot angelaufen, ich habe die nie wieder gesehen. Bei den Folgeverhandlungen ist sie gar nicht mehr gekommen.
Ja. Ist das ein Siegesgefühl für dich?
Nein, ist es gar nicht. Jeder Tag bei Gericht ist eine Schande. Man hat nicht bei Gericht zu erscheinen, das heißt, man sollte schon erscheinen, aber wenn man als Unternehmer bei Gericht landet, mittlerweile geht es schnell, aber damals war das noch so ein bisschen, es hat was mit Ehre zu tun. Ich war jemand, der immer seine Rechnungen bezahlt hat, was man auch heute, deswegen habe ich auch heute wieder Gesellschaft und kann auch wieder arbeiten, aber man ist doch schon diskreditiert. Das bedeutet, Wenn man dort sitzt, fühlt man sich verurteilt. Ob man verurteilt ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ab dem ersten Tag in Untersuchungshaft oder Hausdurchsuchung, Ermittlungen, ist das Leben beeinträchtigt. Und das verstehen die Leute gar nicht. Wenn ich dich heute anzeige, weil du irgendwo eine Rechnung nicht bezahlst oder ich weiß nur davon und es laufen Ermittlungen, kann ein Dritter bei dem Gerichtssprecher anrufen und sagen, läuft eine Ermittlung gegen Schosch Kuntuna? Die werden sagen, oh, gegen Schosch Kuntuna läuft eine Ermittlung. Zack, hast du in unseren Gründerszene, deutsche Startups, in den einschlägigen Medien, hast du den Vermerk, oh, gegen Schosch Kuntuna läuft aber ein Verfahren.
Ja, als Geschäftsführer und Unternehmer stehst du immer mit einem Bein im Knast, sagt man doch so. Und ganz ehrlich, Lutz, da steckt ausnahmsweise mal mehr Wahrheit drin, als viele glauben wollen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Aber keine Sorge, es wird noch intensiver. Wir sprechen bald über Frank Thelen, von Flörke, Groupon, über spektakuläre Verhaftungen und über Namen, die lieber nicht genannt werden wollen oder genau das suchen, ob sie es feiern oder nicht. Das klären wir unterwegs. Bleibt wach, bleibt neugierig und denkt daran, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen den Zeilen. Bis zum nächsten Mal, Josh und Lutz.